ARD. MDR aktuell. Kempferts Klimapodcast.
Hallo und willkommen zu dieser besonderen Folge. Es wird die letzte Folge sein von Kempferts Klimapodcast. Ich habe mal nachgezählt, wir haben insgesamt 84 Folgen produziert in vier wirklich sehr, sehr aufregenden Jahren. Wenn ich mir überlege, was alles passiert ist: russischer Angriffskrieg, damit verbunden eine Energiekrise, neue Hitzerekorde, eine Ampel, die sich vorzeitig auflöst, zwei Bundestagswahlen, Donald Trump wird wieder Präsident und so weiter und so fort. Über all das haben wir gesprochen, natürlich immer mit dem Fokus auf das Klima. Wir haben wichtige Studien ausgewertet und wir haben von euch hunderte Fragen bekommen, von denen wir sehr viele beantworten konnten. Dafür hatten wir eine äußerst kompetente Ansprechpartnerin an unserer Seite, die renommierte Klimaökonomin Professorin Claudia Kempfert. Sie arbeitet am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und leitet dort die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt. Und sie ist natürlich auch bei der letzten Folge mit dabei. Hallo Frau Kempfert.
Hallo, Herr Schönlich, grüße Sie.
Ich habe gerade aufgezählt, was wir alles erlebt haben, über was wir alles gesprochen haben. Gibt es denn eine Lieblingsfolge, die Ihnen besonders am Herzen liegt oder die Ihnen besonders wichtig ist?
Das ist wirklich eine schöne Frage. Aus meiner Sicht gab es echt viele, viele wichtige Folgen. Sie haben ja schon ganz viel aufgezählt. Jede war wirklich auf ihre Weise auch so ein Stück Zeitdiagnose. Und besonders im Gedächtnis sind mir aber zwei Folgen. Das war die allererste im Herbst 2021. Da haben wir damals auf das frisch veröffentlichte Sondierungspapier auch der Ampelkoalition geschaut. Für mich war das spannend, weil es auch so den Beginn so einer neuen klimapolitischen Etappe markierte, auch mit großen Hoffnungen verbunden, aber auch so klare Fragezeichen. Und heute, 4 Jahre später, weiß man ja,
was draus geworden ist,
eingelöst wurde und was nicht. Und diese Rückkopplung ist ja auch zentral. Und die zweite Folge war das zu fossilen Abhängigkeiten und die Gaskrise im Jahr 2022. Darin hatten wir gewarnt, wie gefährlich das auch ist, sich vom russischen Gas abhängig zu machen. Und auch zugleich so erklärt, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien ja immer die beste Antwort ist, auch auf geopolitische Krisen. Und das ist mir besonders wichtig, weil es eben auch zeigt, dass wissenschaftlich fundierte Analysen auch Orientierung geben können, auch eben in einer sehr, sehr angespannten politischen Lage. Und ich weiß es auch deshalb, weil Sie hatten mir das, glaube ich, damals gesagt oder Ihre Kollegin, dass diese Folge auch eine der Folgen war, die am meisten gehört wurde. Und das kann ich gut verstehen.
Also meine Lieblingsfolge ist aus dem letzten Jahr. Genannt haben wir die Folge Die neuen Lügen der Ölkonzerne. Und da haben Sie, Frau Kempfert, über Greenwashing gesprochen, über Lügenkampagnen und auch über gekaufte Wissenschaftler. Viele Beispiele, wirklich hochspannend. Wer unsere Lieblingsfolgen nachhören möchte, die Links packe ich in die Shownotes. Wenn man einen Podcast beendet, was wir heute tun, dann ist das ein guter Zeitpunkt, nochmal zurückzuschauen und Bilanz zu ziehen. Und deshalb schauen wir heute auf die ersten 3 Folgen von Kempferts Klimapodcast. Über welche Themen haben wir in den ersten 3 Folgen gesprochen und was ist draus geworden? Zu der ersten Folge haben Sie eben schon was gesagt, da ging es um die Ampelkoalition. Deshalb fragen wir heute, was bleibt übrig von der Klimapolitik der Ampel? In der zweiten Folge ging es um die Atomkraft in der EU. Wir schauen heute, ob inzwischen mehr oder weniger Atomkraftwerke gebaut werden. Und in der dritten Folge ging es um die Klimakonferenzen. Da schauen wir, welche Konferenz in den letzten 4 Jahren besonders erfolgreich war, welche am meisten was gebracht hat. Aber das ist noch nicht alles. Aus aktuellem Anlass beschäftigen wir uns natürlich auch mit dem sogenannten Monitoringbericht von Wirtschaftsministerin Katharina Reiche. Der Bericht beschäftigt sich mit den erneuerbaren Energien und könnte zu großen Veränderungen führen. Welche das sind, erfahrt ihr ebenfalls in dieser Folge. Und ganz zum Schluss sprechen wir noch über unsere eigene Zukunft. Denn dieser Podcast wird zwar beendet, aber es wird ein neues Projekt geben. Und Sie, Frau Kempfert, bleiben uns erhalten. So viel schon mal vorab. Bevor wir jetzt loslegen, noch der Hinweis: Diesen Podcast könnt ihr werbefrei hören in der App der ARD Audiothek. Es gibt selten einen Bericht, auf den Journalisten, die Industrie, Wissenschaftlerinnen und Umweltverbände so gewartet haben wie auf den Monitoringbericht von Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche. Ein Bericht zum Stand der Energiewende. Reiche hat den Bericht bei 2 wissenschaftlichen Instituten in Auftrag gegeben und diese Woche vorgestellt. Der Bericht ist deshalb so wichtig, weil er die Grundlage sein wird für die deutsche Klima- und Energiepolitik in den kommenden Jahren. Immer wenn die Bundesregierung eine Entscheidung treffen wird, dann wird sie sich auf diesen Bericht berufen. Thema in dem Bericht ist also der Stand der Energiewende. Und das Fazit hat die Wirtschaftsministerin in einer Pressekonferenz so zusammengefasst.
Wir halten die Klimaschutzziele für erreichbar, allerdings mit verbesserten Methodiken, indem zum Beispiel erneuerbare Energien genutzt und nicht abgeschaltet werden müssen. Jede ungenutzte Kilowattstunde, die wir bezahlen müssen und die wir nicht nutzen können, kostet Geld. Jede Kilowattstunde, die wir, wenn Überkapazität da ist, ins Ausland verschieben müssen, um sie dann teuer irgendwann zurückzukaufen, wenn wir Knappheiten haben, sind Ineffizienzen im System. Und es ist dringend geboten, sich über die Kostentragfähigkeit zu unterhalten.
Also ich habe die Ministerin so verstanden, die Energiewende ist zu teuer, mal haben wir zu viel Strom, mal zu wenig. Wir müssen aufhören, Strom zu verschenken und effizienter werden. Frau Kempfert, mehr Effizienz, dagegen kann man doch eigentlich nichts haben. Das heißt, so im Groben würden Sie Frau Reiche doch erstmal zustimmen, oder?
Ja, also niemand hat was gegen Effizienz und da spricht sie ja auch was Richtiges aus. Also wenn man jetzt mal reinguckt, auch in den Bericht, jetzt aus wissenschaftlicher Sicht, ist das alles nachvollziehbar. Also es steht drin, dass wir aktuell ja 60% erneuerbare Energien im Strommix haben. Das soll ansteigen auf 80% bis 2030. Das wird auch als machbar angesehen. Das ist auch so, das teilen auch viele Wissenschaftlerinnen, der Strombedarf. Und da ging ja jetzt so die Diskussion drum los. Also wie hoch ist der bis 2030? Der wird so auf 600 bis 700 Terawattstunden geschätzt. Also eine leichte Steigerung, aber eben nicht so stark, wie man es erwartet hatte. Und das machen die Autoren eben abhängig auch von Industrie- und Wasserstoffpolitik. Der Bedarf erscheint mir sehr niedrig, aber daran soll jetzt auch so ein bisschen die Politik geknüpft werden. Aber grundsätzlich, der Netzausbau wird da auch noch erwähnt, dass man da auch in die Verteilnetze investieren muss, hohe Investitionen, dass es beim Wasserstoff Bedarf gibt, weil die Nachfrage im Moment gering ist, dass es unrealistisch ist, das 10 Gigawatt Ziel bis 2030 zu erreichen oder eben auch Versorgungssicherheit, dass man da flexible Kapazitäten braucht und die Digitalisierung wird auch angesprochen, Smart Meter Rollout wird angesprochen, dass das notwendig ist und das alles führt eben auch zu mehr Effizienz und auch zu einer Kosteneffizienz. Aber man muss deutlich sagen, dieser Bericht macht keine Kostenanalyse und errechnet Investitionen aus, aber die Kosten des Energiesystems, die findet man darin nicht, geschweige denn die volkswirtschaftlichen Kosten oder auch der volkswirtschaftlichen Nutzen, den man ja auch haben muss, wenn man so etwas tut. Aber grundsätzlich gesprochen, ja, jeder kann da jetzt, glaube ich, so aus diesem Bericht herausholen, was er herausholen will. Ich fand bemerkenswert, mir kam es fast vor wie so zwei Pressekonferenzen, die man da gesehen hat. Einmal von der Wissenschaft, wo was vorgestellt wurde und dann die politische Bewertung, die aber auch unabhängig von diesem Bericht hätte kommen können. Und das erweckt doch so ein bisschen den Eindruck, dass da eben politisch auch schon bestimmte Zielmarken anvisiert werden, die man auch hätte ohne diesen Bericht verlautbaren können. Aber so hat man eben eine Basis dafür, dass man bestimmte Dinge verändern will.
Ich habe jetzt so ein bisschen rausgehört, an sich mit dem Bericht sind Sie zufrieden. Es gab ja im Vorfeld so ein paar Befürchtungen, dass die Politik sich in den Bericht zu sehr einmischt. Aber Katharina Reiche, das klang jetzt so ein bisschen an, zieht offenbar die falschen politischen Schlüsse draus. Welche falschen politischen Schlüsse zieht sie aus diesem richtigen Bericht? Also was genau kritisieren Sie jetzt bei Katharina Reiche, weil ich jetzt so ein bisschen Kritik rausgehört habe?
Ja, also aus wissenschaftlicher Sicht, um das auch nochmal deutlich zu sagen, wurde das jetzt von unabhängigen Instituten ermittelt und erstellt und basiert eben auch auf vorhandenen Studien. Es ist eine Art Metastudie, also die machen jetzt gar nicht so viel Neues, aber ist methodisch solide. Die Kosten- und Finanzierungsfragen oder auch soziale Verteilungswirkungen werden aber so gut wie gar nicht berücksichtigt. Also das darf man da nicht hineininterpretieren, dass man jetzt da auf Kosteneffizienz oder Kosteneffizienz daraus liest. Aber grundsätzlich gesehen ist das solide. So, jetzt zu Frau Reiche, was sie ja plant. Das ist ja einerseits die Abschaffung fixer Einspeisevergütungen für neue PV-Anlagen. Das ist ein großes Risiko. Das senkt die Investitionssicherheit und könnte auch den Ausbau bremsen. Gerade Aufdach-PV-Anlagen, die brauchen doch verlässliche Rahmenbedingungen. Oder auch der technologieoffene Kapazitätsmarkt, der jetzt angesprochen wurde. Auch der Vorstoß zu mehr CCS, also Carbon Capture and Storage, die bergen eher wieder die Gefahr, fossile Strukturen zu verlängern und Fehlanreize zu setzen, insbesondere weil ja auch sehr stark auf Gaskraftwerke gesetzt werden soll. Und das birgt nicht nur die Gefahr, fossile Strukturen zu verlängern, sondern ist auch enorm teuer. Und das widerspricht dem Ziel der Effizienz und auch der Kosteneffizienz. Aber grundsätzlich gesehen ist es ja so, dass hier, oder auch Frau Reiche, sie hat es ja auch eben gesagt, bleibt eben bei dem Ausbauziel von 80% bis 2030 erneuerbare Energien. Das ist auch wichtig für die Planungssicherheit und es wird auch stark betont, dass die erneuerbaren Energien ins Netz eingebunden werden müssen, dass es eine Förderung von Speicher geben soll und auch die Digitalisierung, die sehr stark angesprochen wurde. Und da wird man sehen, welche Maßnahmen daraus noch abgeleitet werden. Ich habe die Befürchtung, obwohl da richtige Prioritäten genannt werden, dass zu einseitig auf neue Gaskraftwerke und vermeintliche Technologieoffenheit gesetzt wird, worunter man dann eben wieder in erster Linie fossile Energien meint. Dabei braucht es eher einen konsequenten Ausbau von Wind, Solar, Speicher, auch Verteilnetze und echte Flexibilitätsoptionen. Nur so kann man wirklich Versorgungssicherheit gewährleisten und auch die kosteneffizient oder bezahlbare Energie ermöglichen und fossile Abhängigkeiten reduzieren.
Für alle Hausbesitzer am interessantesten war sicherlich die Ankündigung von Ministerin Reiche, dass die Förderung von Solaranlagen auf dem Dach wegfallen soll, was Sie auch eben angesprochen haben. Im Moment bekommen Hausbesitzer eine Zusage für 20 Jahre, wie viel Geld sie bekommen, wenn sie Strom ins Netz einspeisen. Im Moment sind das so rund 8 Cent pro Kilowattstunde. Ich gönne wirklich jedem das Geld, ja. Trotzdem die Frage, warum soll die Gesellschaft Hausbesitzern Geld schenken, also Menschen, die schon über Besitztümer verfügen, zumal sich eine Solaranlage auch ohne Förderung rechnet, da man den Strom ja selbst nutzt und auch speichern kann? Ist die Kritik, die Sie da äußern, die ja auch von den Grünen kommt und von Umweltverbänden, ist diese Kritik nicht überzogen?
Also ich denke nicht und ich will auch kurz erklären, warum die Förderung von Solardächern immer noch so wichtig ist und habe da im Wesentlichen, ich denke, 4 oder vielleicht sogar 5 Punkte. Also grundsätzlich die Kritik, dass staatliche Förderung von Solardächern als Geschenk so bezeichnet wird für ohnehin begüterte Hausbesitzer, das greift tatsächlich etwas zu kurz und übersieht eben diese zentralen Punkte, die ich da wichtig finde an der Stelle. Also das Erste ist wirklich, dass es darum geht, dass es eine Investition in die Energiewende ist, nicht in einzelne. Also jede Solaranlage auf dem Dach entlastet das Energiesystem. Sie liefert erneuerbaren Strom genau dort, wo er eben auch gebraucht wird. Das senkt nicht nur die Abhängigkeit eben auch von fossilen Importen, aber das reduziert letztendlich die Energiesystemkosten, über die ja auch Frau Reiche eben schon gesprochen hat, aber auch die volkswirtschaftlichen Kosten und stärkt so die Versorgungssicherheit. Das finde ich den ersten wichtigen Punkt. Der zweite ist, dass die Bürgerenergie das Rückgrat ist und auch ein Akzeptanzmotor. Also die Energiewende, die gelingt nur, wenn Menschen sich wirklich beteiligen können. Und Bürgerinnen und Bürger, die tragen ja Verantwortung, profitieren auch vom günstigen Eigenstrom und das schafft, das zeigen alle Studien, Akzeptanz und verankert eben Klimaschutz auch in der Gesellschaft und das ist enorm wichtig. Und das Dritte finde ich auch wichtig, diese soziale Dimension, die ja, Sie ja auch ansprechen. Also viele Menschen mit mittleren oder sogar niedrigen Einkommen, die haben auch Wohneigentum. Für die sind eben diese Investitionssicherheiten und die planbaren Erlöse auch entscheidend, dass sie sich eine PV-Anlage überhaupt leisten können. Und ohne Förderung könnten genau diese Haushalte eben ausgeschlossen werden. Und die Energiewende würde dann tatsächlich elitär werden, statt breiter. Und ich denke, der vierte Punkt ist auch noch wichtig. Der Eigenverbrauch, der reicht eben allein nicht. Also auch wenn jetzt PV-Anlagen durch Eigenverbrauch so sich ja zunehmend auch rechnen, braucht es dennoch einen stabilen Rahmen. Also Speicher sind im Moment noch teuer. teuer, obwohl sie immer billiger werden. Aber die Netzintegration, die erfordert eben Investitionen. Und langfristige Wirtschaftlichkeit hängt eben von diesen klaren politischen Signalen ab. Und die Förderung, die sorgt jetzt dafür, dass die Anlagen nicht nur für Besserverdienende attraktiv sind, sondern flächendeckend installiert werden. Insofern ist sie so eine Bürgerenergie eben auch für alle, insbesondere auch für niedrige Einkommensbezieher oder mittlere Einkommensbezieher. Und ich vielleicht noch ein fünfter Punkt. Also
natürlich, gerne. Sie haben ja gesagt, dass Sie 5 Punkte haben. Da fehlt noch einer. Ich habe mitgezählt.
Ja, also da geht es eher darum, also es geht wirklich nicht darum, Hausbesitzern Geschenke zu machen, sondern darum, den Ausbau von Solarenergie so zu gestalten, dass möglichst viele Menschen teilhaben können. Also Bürgerenergieprojekte, auch so Mieterstrommodelle, auch Genossenschaften, die müssen auch dann mit gefördert werden. Und nur so bleibt die Energiewende wirklich demokratisch und sozial gerecht. Und wenn wir das nicht machen, dann wird die Energiewende elitär. Und das gilt für PV-Solaranlagen genauso wie die Förderung für Elektromobilität. Also insofern, die Förderung von Solardächern ist kein Privileg für Wohlhabende, sondern sie ist eine, ich würde sagen, systemische Investition, auch in Versorgungssicherheit, aber auch in Kosteneffizienz und vor allen Dingen wird die gesellschaftliche Teilhabe gestärkt.
Die Grünen und Umweltverbände und auch Sie, Frau Kempfert, kritisieren ja Ministerin Reiche und die Union, weil sie natürlich befürchten, dass bei der bisherigen Klimapolitik umgesteuert wird. Und diese Befürchtung passt auch sehr gut zu unserem nächsten Thema beziehungsweise zu unserer nächsten Frage, nämlich was wird von der Klimapolitik der Ampelkoalition übrig bleiben? Ich habe in die erste Folge von Kempferts Klimapodcast reingehört. Die haben wir am 20. Oktober 2021 veröffentlicht.
Wahnsinn. Schon lange her, ja, Wahnsinn.
Das ist wirklich sehr lange her. Und das erste Thema, über das wir hier im Podcast gesprochen haben, das haben wir ja vorhin schon gesagt, das war die Ampelkoalition. Das ist also jetzt 4 Jahre her. Die Ampelparteien hatten gerade ihre ersten Gespräche abgeschlossen und ein Sondierungspapier veröffentlicht. Und das haben wir hier in Kempferts Klimapodcast ausgewertet. Hören wir mal rein, welche Erwartungen Sie, Frau Kempfert, damals an die Ampel hatten.
Naja, jetzt wird man sehen, was am Ende mal rauskommt. Aber so das erste Sondierungspapier war jetzt nicht so das Allerschlechteste. Also da waren ein paar Punkte drin, die wichtig sind für einen effektiven Klimaschutz. Insbesondere die auch verbindliche Zusage, dass man alles dran setzt, die globale Erwärmung unter 1,5 Grad zu halten und auch entsprechende Maßnahmen schon im Ansatz dort definiert hat. Zumindest in der Zieldefinition ist es ambitionierter als zuvor.
Also ich höre hier eine Expertin, die sehr optimistisch auf die Ampel blickt. Jetzt mit 4 Jahren Abstand, wir wissen, was bei der Ampel alles gelungen ist und was nicht. Und wir wissen, dass jetzt eine CDU-geführte Koalition das Land regiert. Was wird von der Klimapolitik der Ampel übrig bleiben? Gibt es ein Projekt, das wichtig ist und das auch die CDU überleben wird? Welches Projekt fällt Ihnen da ein?
Also aus meiner Sicht fällt auch die Bilanz dieser Ampel-Klimapolitik jetzt mit dem Rückblick sehr ambivalent aus, würde ich mal sagen. Am Anfang gab es eben viel Aufbruchstimmung, das höre ich auch aus meinem Statement daraus, diese ambitionierten Ziele und auch einige wichtige Reformen, das auch wirklich umzusetzen. Aber es blieb eben wirklich zu oft beim Stückwerk, auch gebremst von Koalitionsstreit. Wir erinnern uns alle dran und auch fossile Lobbyinteressen, gar keine Frage. Teilweise mutlose Kompromisse, aber eben auch Einflussfaktoren von außen, die man zu Anfang ja so noch nicht sehen konnte, dass sie kommen. Also Stichwort der russische Angriffskrieg in der Ukraine als ein Beispiel. Aber ich denke, man könnte einige Punkte nennen. Also das erste wäre aus meiner Sicht, sind die erneuerbaren Energien. Da gab es wirklich Fortschritte, würde ich sagen. Die Ausbauziele wurden ja auch hochgeschraubt. Genehmigungen wurden beschleunigt, Flächen für Windkraft ausgewiesen. Auch die Photovoltaik, die erlebt ja auch wirklich so einen Boom, kann man aktuell sagen. Aber Verteilnetzausbau, Speicher, Bürgerenergie, da blieb doch einiges stecken. Und die Union wird das Rad zwar nicht komplett zurückdrehen können, aber sie wird es versuchen, zumindest auszubremsen. Aber der Ausbau, den man jetzt geschafft hat, der ist irreversibel, der ist zumindest da. Das Zweite, wenn man drauf guckt, ist das Heizungsgesetz. Das muss man erwähnen an der Stelle. Also das Gebäudeenergiegesetz hätte ja wirklich so ein echter Hebel werden können für so eine Wärmewende. Doch es wurde, man erinnert sich, durch politische Angriffe, auch massive Kampagnen so verwässert, dass es am Ende ja kaum noch irgendwas übrig blieb. Also schon gar keine Steuerungswirkung so richtig. Also die Ampel hat hier politisches Vertrauen wirklich verspielt. Das war der schlechteste Move, würde ich mal sagen, den die gemacht haben. Es bleibt wirklich fraglich, ob jetzt von diesem Gesetz in der Praxis so viel wirkt. Also die Verunsicherung ist ja extrem groß und die Wärmewende hängt jetzt vor allen Dingen auch an der Förderung, an der Beratung, an den Handwerkskapazitäten, aber eben auch an der Information und hoffentlich keine weiteren Kampagnen gegen energetische Sanierung. Und ich hoffe, dass die jetzige Regierung sich daran traut und das nicht irgendwie zurückschraubt, was man ja schon gehört hatte, dass vielleicht kein Geld mehr da ist. Also das wäre so das Zweite. Und das Dritte fände ich noch das Deutschlandticket, muss man erwähnen. Das ist ein positives Signal für die Verkehrswende. Mehr Menschen nutzen mittlerweile Bus und Bahn, auch wenn das anfängliche 9-Euro-Ticket nicht überlebt hat. Das hat ja ganz viel Nachfrage nach sich gezogen, aber 29 Euro wäre super, wenn das geblieben wäre. Mittlerweile ist man ja nach 49, jetzt bei 58, ich hoffe, das geht nicht immer weiter nach oben, weil die Finanzierung im Moment ja unsicher ist. Das Ticket droht wirklich jetzt am Geld zu scheitern. Das wäre grundfalsch. Grundsätzlich wurde ja gerade bei der Verkehrspolitik nicht allzu viel geändert. Es wird eher im Gegenteil beim Straßenbau, Dienstwagenprivilegien, Kerosinsteuer, da blieb doch irgendwie alles beim Alten. Insofern, aber man sollte doch das eine Positive da erwähnen. Das ist eindeutig das Deutschlandticket. Insofern wäre ich so, um das dann mal zusammenzufassen, eher der Meinung, dass vor allen Dingen der erneuerbaren Energienausbau vor allen Dingen bleibt, weil er wirklich ökonomisch, auch klimapolitisch, geopolitisch unvermeidlich ist. Das Heizungsgesetz braucht noch viel Nachsteuerung und hoffentlich keine komplette Abschaffung oder was ja zu Anfang hieß, wir schaffen das Heizungsgesetz ab, aber davon hört man im Moment ja nichts, Gott sei Dank. Aber es wird wahrscheinlich geändert oder ganz sicher, hoffentlich aber nicht so, dass es die Wärmewende abwirkt. Aber das Deutschlandticket ist und bleibt ein Symbol, was hoffentlich überlebt, aber nur, wenn man sich da einigt auf die Finanzierung. Und insofern kann man sagen, die Ampel hat den Weg geebnet, aber nicht zu Ende gebaut, ohne Kurskorrekturen und vor allen Dingen auch ohne konsequentes Handeln der nächsten Regierung. Vor vier werden wir die Klimaziele gerade bis 2045 verfehlen.
Dann schauen wir mal, was von den genannten Sachen dann wirklich überlebt. Mhm. Aber soweit erstmal schon eine Einschätzung, was überleben könnte. An dieser Stelle habe ich auch noch einen Hörtipp für euch, ein ARD-Radio-Feature, das sich auch mit der Ampel beschäftigt. Und zwar ganz explizit mit der Wärmewende. Das Feature heißt Druck im Kessel, Doku über die Tücken der Wärmewende. Und die Frage, um die es hier geht, ist, ob Deutschland die Wärmewende noch schaffen kann. Eine super wichtige Frage und auch super relevant, ein tolles Feature, das ihr auch bei uns in den Shownotes findet.
Ja, das passt doch thematisch. Ja, das höre ich mir auch sehr gerne an. Ja. Sehr gut.
Das passt wie die Faust aufs Auge, ja, absolut. Genau. Dann kommen wir zum nächsten Thema. In dieser Podcast-Folge wollen wir ja ein bisschen schauen, was aus den Themen der ersten drei Folgen geworden ist. Und in der zweiten Folge am 27. Oktober 2021 haben wir darüber gesprochen, dass Frankreich sich dafür eingesetzt hat, die Atomenergie als nachhaltig einstufen zu lassen. Was dann auch geklappt hat, die EU-Kommission hat dann ein paar Monate später genau das getan. Seitdem gelten in der EU Investitionen in Atomenergie als nachhaltig. Das ist wichtig unter anderem für Fördergelder. Wenn Atomkraft als nachhaltig gilt, hat sie bessere Chancen, gefördert zu werden. Außerdem ist die Einstufung wichtig am Kapitalmarkt. Wenn ich jetzt in einen grünen Fonds investiere beispielsweise, dann kann es sein, dass in dem Fonds auch die Atomkraft auftaucht. In der Podcast-Folge hatten Sie damals deutlich gemacht, dass Sie von der Entscheidung der EU-Kommission nicht viel halten. Und so klang damals Ihre Begründung.
Da wird leider auf eine veraltete Technik gesetzt, die nicht die Zukunft ist. Auch Frankreich hat kein Atommüllendlager. Der Atommüll strahlt ja noch über Jahrtausende und das muss man einlagern. Das können wir auch den zukünftigen Generationen einfach nicht zumuten. Mich wundert da schon, dass es da immer noch eine so Pro-Atom-Diskussion in Frankreich gibt. Der ist jetzt ja auch Wahlkampf, deswegen wird da alles Mögliche angekündigt. Das ist nicht realistisch.
Also, Sie haben diese Einstufung im Vorfeld schon stark kritisiert. Trotzdem gilt jetzt Atomkraft in der EU als nachhaltig. Frau Kempfert, wenn Sie jetzt Bilanz ziehen, hat diese Einstufung irgendwas in der EU verändert? Werden jetzt in der EU mehr Atomkraftwerke gebaut?
Nicht wirklich. Und wenn man sich Frankreich anschaut, dann gilt das ja nach wie vor. Also die streiten sich da ja auch in der Regierung. Und ein Grund ist auch die hohe Staatsverschuldung. Und die kommt auch, weil eben die enormen Kosten aus der Atomenergie staatlich gestemmt werden müssen. Und aber wenn man sich europäisch anschaut, das war natürlich eine falsche Entscheidung. Da sehe ich auch nach wie vor genauso, dass man da die Atomenergie als nachhaltig einstuft. Sie ist nicht nachhaltig, auf gar keinen Fall. Aber es gab ja eben offensichtlich auch so einen Deal damals mit Deutschland, die Gas als nachhaltig einstufen wollten oder haben. Und das hatte ja eben auch Gründe. Aber wenn man sich mal anguckt, jetzt rein faktenmäßig, also es gab keine Renaissance der Atomenergie in der Zeit jetzt in Europa. Also der Anteil Atomenergie liegt bei etwa 24% des Stroms in der EU. Die erneuerbaren Energien haben mittlerweile schon knapp 50% des Nettostroms in Europa generiert und Tendenz stark steigend. Die Atomenergie ist eher stabil geblieben, aber nicht steigend, wenn nur deshalb, weil andere Energien etwas weniger produziert haben. Aber grundsätzlich würde ich sagen, es ist komplett stabil geblieben, da ist nicht viel passiert. Also wer betreibt überhaupt noch Reaktoren in Europa? Das ist eben neben Frankreich. Der größte Betreiber ist auch noch Belgien, die auch stark politisch gestritten haben. Tschechien, Finnland, Ungarn und in Planung in Europa sind nur sehr wenige im Moment. Eins in der Slowakei, in Frankreich, Flamanville, auch ein hoch umstrittenes Projekt. Aber es soll jetzt irgendwie ans Netz gehen. Und es gibt mehrere Länder mit Plänen oder Überlegungen. Das kennen wir ja schon lange, beispielsweise auch in Ungarn, Polen, Bulgarien. Und auch die Niederlande haben wieder angefangen zu diskutieren. Aber die EU-Kommission geht in einem Entwurf im Moment davon aus, dass die Kapazität etwas steigen soll von Atomenergie bis 2050. Da wird ein enormer Investitionsbedarf errechnet, also apropos hohe Kosten bei Erneuerbaren. Der Investitionsbedarf wird da jetzt, wenn man davon ausgeht, etwas mehr Gigawatt produzieren zu wollen oder den Anteil von Atomenergie etwas steigen lassen zu wollen, wird dann generiert ein Investitionsbedarf von 240 Milliarden Euro. Das ist enorm viel. Allein die Laufzeitverlängerung kosten irgendwie 36 Milliarden. 205 Milliarden werden da geschätzt für neue Anlagen. Und jetzt die Effekte der EU-Taxonomie, was wir da ja damals diskutiert haben. Ja, es wird der Zugang zu Kapital und Fördermitteln erleichtert für Projekte, die auf Atomenergie setzen wollen. Und Projekte werden auch nicht mehr pauschal ausgeschlossen, wenn sie bestimmte Bedingungen erfüllen. Das kann eine günstigere Finanzierung dann hervorbringen. Auch günstigere Rahmenbedingungen oder bessere Risikoabschätzungen, die dann erleichtert werden. Allerdings muss man sagen, aufgrund der langen Planungs-, auch Bauzeiten, der riesenhohen Kosten und regulatorisch und auch politischer Widerstände sind bisher keine großen sprunghaften Neubauten in kürzester Frist entstanden. Wenn man sieht, die Bauten dauern mittlerweile über 10 Jahre. Also da ist jetzt in 4 Jahren, kann da gar nicht so viel passiert sein. Also insofern würde ich sagen, Renaissance, nein. Es gibt eine verstärkte politische Legitimität und auch eine finanzielle Unterstützungsmöglichkeit aufgrund der Taxonomie. Also aber jetzt rein faktisch hat diese Taxonomieentscheidung eher symbolische, vielleicht auch etwas praktische Bedeutung, aber in technischer, baulicher Hinsicht ist die Bewegung extrem langsam. Es handelt sich eher um geplante Projekteverlängerung, nicht um eine Renaissance, und der Anteil der Atomkraft ist kaum gestiegen, ich würde sagen stabil geblieben, vor allen Dingen aufgrund von Rückgängen in manchen Staaten, auch durch Stilllegungen. Und der Neubau hat sich massiv verzögert. Ich würde sagen, meine skeptische Position von damals, die hat sich im Kern bestätigt. Die Atomkraft konnte sich trotz Taxonomie-Label nicht als Zukunftstechnologie durchsetzen. Die versprochene Renaissance, die ist wirklich, wirklich ausgeblieben.
Also eine sehr klare Antwort. Dann verlassen wir jetzt mal die EU und gehen gedanklich nach Brasilien, nach Belém. Dort findet im November die nächste Weltklimakonferenz statt. Dazu habe ich in der Zeit einen wirklich sehr interessanten Artikel gelesen, der beschreibt, dass die Infrastruktur der Stadt für so ein großes Ereignis überhaupt nicht ausgelegt ist. Da kommen zehntausende Menschen aus der ganzen Welt, Delegationen, Wissenschaftlerinnen und Journalisten, und die müssen ja irgendwo untergebracht werden. Und in dem Artikel steht, dass die Stadt nicht genügend Hotels hat. Und jetzt wird nach kreativen Lösungen gesucht. Privatpersonen vermieten zum Teil Kinderzimmer. Ein sogenanntes Sexhotel wird umfunktioniert zu einem seriösen Hotel. Das ist wirklich sehr kurios. In den Suiten gibt es Whirlpools mit Herzform. Und die Pooldance-Stangen sollen auch drin bleiben. Also herzlichen Glückwunsch, wer da übernachtet. Und dann hat die Regierung noch zwei Kreuzfahrtschiffe reserviert, die dann als schwimmende Hotels am Flussufer zur Verfügung stehen. Frau Kempfert, Sie selbst verfolgen die Klimakonferenzen inzwischen nur noch per Internet. Aber als Sie noch hingeflogen sind, hatten Sie auch schon so ungewöhnliche Unterkünfte oder war das alles eher immer so Standard?
Also ich habe das nicht erlebt, aber Logistik und Infrastruktur, gerade bei Klimakonferenzen, es ist oft echt eine echte Herausforderung. Das haben wir auch schon hier öfters besprochen. Also ich habe aber keine so kuriosen Erlebnisse wie Whirlpools oder sowas oder Whirlpools in Herzform. Aber es gibt natürlich improvisierte Unterkünfte und ich kenne auch viele Kolleginnen, die dann immer gucken, ob sie bei Bekannten irgendwo unterkommen können oder Kollegen, die wiederum was organisiert haben, Hotels in Randlagen, oftmals auch Sammelunterkünfte habe ich auch schon erlebt, stundenlanges Shuttlefahrten, von denen Kollegen berichtet haben, und weil einfach am Konferenzort alles wirklich völlig überfüllt war. Insofern überrascht es mich nicht so wirklich, dass auch in Belém jetzt da so improvisiert werden muss, aber Kreuzfahrtschiffe und Kinderzimmer, du meine Güte. Also das nimmt ja mittlerweile dann auch Dimensionen an, wo man sagen muss.
Klingt sehr abenteuerlich.
Genau, aber vielleicht sind manche gerne auf einem Kreuzfahrtschiff, aber das ist natürlich ein Widerspruch in sich. Das haben wir ja hier auch schon öfters mal thematisiert. Also insofern empfehle ich allen immer auch möglichst viel Videokonferenzen machen zu können. Das funktioniert ja auch, aber nur in begrenztem Umfang. Aber man muss sich schon fragen, inwieweit eben dieses Ganze, dieses Überfüllte und so viel auf einmal und vor allen Dingen auch die ganzen Nebenschauplätze wirklich notwendig sind. Und dann könnte man vielleicht auch etwas abspecken und es nochmal anders gestalten. Und dann müsste man auch nicht in Whirlpools übernachten oder auf Kreuzfahrtschiffe oder sowas oder in Kinderzimmer. Ja.
Dann schauen wir mal, ob die brasilianische Stadt den Ansturm verkraften wird. In unserem Podcast haben die Klimakonferenzen natürlich immer eine große Rolle gespielt. So auch in unserer dritten Folge. Die Konferenz war damals in Glasgow. Danach gab es dann noch drei Konferenzen in Sharm el-Sheikh, Dubai und Baku. Welche Konferenz, Frau Kempfert, aus Ihrer Sicht hat den Klimaschutz am meisten vorangebracht? Welche Konferenz war aus Ihrer Sicht am wichtigsten?
Ich würde schon sagen, eher die in Glasgow. Das war ja so die erste große Konferenz nach Paris mit dem Anspruch, auch wirklich das 1,5-Grad-Ziel zu konkretisieren. Das war positiv, war ja damals, dass sich fast alle Staaten verpflichtet haben, ihre nationalen Klimapläne nachzuschärfen. Das war ja dieser Glasgow Climate Pact. Und auch das erste Mal gab es, wenn auch sehr vage oder schwach, kann man sagen, so eine Erwähnung des Kohleausstiegs. Es blieb natürlich viel vage. Die Lücken zwischen Anspruch und Umsetzung, die blieben leider dann auch wiederum groß. In Dubai könnte man jetzt sagen, vielleicht andere Kollegen, die mich damals auch nach dem Podcast, als wir über Dubai gesprochen haben, angerufen haben, gesagt, also eigentlich war das eine ganz, ganz tolle Konferenz. Ich habe es ja sehr stark kritisiert, weil es eben diesen ersten Global Stocktake gab, wo die erste große Weltbestandsaufnahme stattfand, also in einem offiziellen UN-Beschluss das Ende fossiler Energien genannt wurde. Das wurde ja wieder so ein bisschen verwässert da am Ende. Da ging es ja eher dann so um Wording, transitioning away from fossil fuels, aber dennoch wird es als Durchbruch gefeiert und viele Kollegen teilen das auch. Also, und es wurden ja auch damals so ein Fonds eingerichtet zur Bewältigung der Klimaschäden, diese Loss and Damages, über die hatten wir damals oder haben wir im Podcast auch mehrfach gesprochen. Viele Zusagen sind aber auch da nicht finanziell hinterlegt. Also insofern bin ich da nach wie vor eher skeptisch. Und Baku, da war ja eher der Schwerpunkt die Klimafinanzierung. Da ging es um so eine Anschlussregelung für diese 100 Milliarden Dollar Zusage. So eine neue langfristige Finanzarchitektur wollte man da finden. Da gab es so ein paar Fortschritte, aber auch riesige Konflikte. Wer zahlt wie viel und wie werden die Mittel verteilt? Also das ist ja nach wie vor ungelöst. Also ich würde dabei bleiben. Glasgow fände ich jetzt persönlich am wichtigsten. Da war der Aufbruch da. Baku war so eher so eine technische Detailarbeit und Dubai hatte historisches Gewicht wegen der fossilen Energien. Da gibt es so einen Gleichrang vielleicht zwischen Glasgow und Dubai, aber ich wäre eher für Glasgow.
Wir haben jetzt über die Themen der ersten drei Folgen gesprochen. Vielleicht kann sich der ein oder andere noch erinnern, dass ich bei dem Podcast am Anfang gar nicht dabei war, zumindest nicht zu hören war. Den Podcast hat nämlich am Anfang Theresa ganz allein moderiert, bevor wir dann irgendwann angefangen haben, uns abzuwechseln. Aber Theresa war Host der ersten Stunde und deshalb ist es auch nur logisch, dass Theresa auch bei der letzten Folge mit dabei ist. Und deshalb habe ich sie kurz dazugeholt. Hallo Theresa.
Hallo.
Hallo.
Claudia Kempfert und ich haben schon gesagt, welche Folgen unsere Lieblingsfolgen sind. Du kannst dir mal überlegen, vielleicht hast du ja auch eine Folge, die du nochmal allen ans Herz legen willst, die dir vielleicht besonders wichtig ist. Welche ist das und warum?
Ich habe tatsächlich nochmal mich durch die ganzen Folgen durchgescrollt und geguckt, welche ich besonders gut fand. Da ist mir erstens nochmal aufgefallen, wir hatten sehr oft gute Überschriften, finde ich. Die Headlines klingen oft super und der Inhalt dann natürlich auch. Und ich fand besonders gut eine Folge, die habe ich mir rausgesucht, die ist vom 26. Januar 2022, also schon ein bisschen her. Die hatte den Titel »Wird es in Magdeburg bald so warm wie in Nordspanien?« Und ich fand die deswegen gut, weil zum einen ging es am Anfang um so einen KfW-Förderstopp für bestimmte Energieeffizienzhäuser. Das haben wir besprochen und das war interessant, weil das war wie so oft in diesem Podcast, da tauchen dann Überschriften auf und die suggerieren irgendeinen großen Skandal. Und wir haben dann aber tatsächlich mal die Details geklärt und dass diese Förderung zwar teilweise abgeschafft wird, aber auch reformiert wird und es gehen nicht alle generell leer aus bei diesen Förderungen. Und das finde ich interessant, weil das haben wir oft gemacht in diesem Podcast, dass wir irgendwie hinter die Schlagzeilen geguckt haben und das mal genau eingeordnet haben. Interessant auch damals die Opposition, das war noch CDU, CSU, die haben nämlich von schlechten Nachrichten für den Klimaschutz gesprochen. Und das glaube ich auch mit Blick auf die Folge heute, die ihr aufgenommen habt, nochmal ganz interessant, wie die sich in der Opposition geäußert haben und was sie jetzt machen. Und dann ging es aber tatsächlich, darauf bezog sich auch die Headline, um eine Studie vom Umweltbundesamt und das war zu so klimatischen Zwillingen in Europa. Und da kamen die zu dem Schluss, dass eben Magdeburg perspektivisch so ein Klima bekommt wie Nordspanien und in Frankfurt wird es dann wie in Kroatien. Und das war interessant, weil das klingt natürlich erstmal schön und nach Urlaub und nach gutem Wetter, aber es ist natürlich dramatisch, weil sich ja die Temperaturen dann generell so verändern und das natürlich am Ende nicht gut ist. Und das war echt eine interessante Folge und was man da nämlich auch gesehen hat, wie so riesige Datenmengen anschaulich aufbereitet werden konnten. Das hatte ich auch oft, so einen Lerneffekt bei diesem Podcast, dass man 1000 Daten hat und die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schaffen das aber auf ein erträgliches Maß sozusagen zu bringen. Mhm. Und man hat echt einen hohen Lerneffekt einfach, wenn man sich dann mit diesen Themen mal beschäftigt.
Also ich erinnere mich auch noch gut an die Folge und ich fand die auch super spannend, weil ich hatte das ja mir dann auch sehr intensiv angeguckt und fand diese Zwillingsstädte dann hochinteressant, weil man selber gucken kann, das kann man auch immer noch im Internet ganz schön aufbereitet, wo man jetzt wohnt und wie es da dann in einigen Jahrzehnten sein wird und dass das Extremwetter oder Klima ja zu uns aus dem Südwesten zu uns kommt und dann eben tatsächlich Magdeburg dann irgendwie so warm wird wie Südfrankreich und solche und so weiter. Und das fand ich auch, hat mir auch viel Spaß gemacht, war eine gute Folge, ja.
Also es lohnt sich auf jeden Fall nochmal reinzuhören. Bei den Aufzeichnungen muss man sagen, ist ja im Großen und Ganzen immer alles glatt gegangen. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt habt. Klar, nicht immer hat das Zuschalten geklappt. Manchmal stand die Leitung nicht und die Techniker mussten nochmal ran. Aber meistens hat ja alles geklappt. Aber einmal, Frau Kempfer, da hatte ich wirklich, wirklich kurz einen Schreck bekommen. Da habe ich mir wirklich Sorgen gemacht. Manchmal passieren Sachen, auf die hat man einfach keinen Einfluss. Und hier mal kurz der Ausschnitt aus der Folge am 10. Juli des letzten Jahres.
Hier geht es ja nicht darum, dass man wirklich die... hier gewittert es jetzt gerade ganz laut. Hier geht gerade die Welt unter.
Sie können ja vielleicht kurz das Fenster schließen und dann können wir weiterreden.
Ich habe das Fenster nicht auf.
Ach so. Oh.
Hier geht gerade wirklich die Welt unter. Der Blitz und Donner war jetzt gleichzeitig, es war direkt über mir. Es ist ja fast prophetisch hier. Ich spreche darüber, dass das EEG abgewürgt wird und dass es schlecht ist und dass wir wieder in so einer Phase sind, wo es eigentlich nicht hingehen sollte. Und der Himmel schickt eine Nachricht.
Ich dachte wirklich, bei Ihnen hat der Blitz eingeschlagen.
Das war auch fast so. Es war wirklich
richtig gefährlich.
Es war pechschwarz draußen und es war wirklich voller Blitz und Donner. Habe ich auch noch nie erlebt. Es war echt ein extrem krass, würde man jetzt heute sagen, extrem krasses Unwetter, was direkt über meinem Kopf sich da zusammenbraute. Das war schon wirklich extrem. Und hinterher hat man auch genügend Meldungen gehört, dass wirklich ein sehr extremes Unwetter war, was über Berlin ging. Aber dass man das so laut genug gehört hat, das habe ich gar nicht so in Erinnerung, dass es auf der Aufnahme sogar so laut war. Ja. Das war in Realität aber schon auch sehr stark, ja.
Gott sei Dank ist nichts passiert. Frau Kempfert, Theresa, wir hatten 4 tolle Jahre zusammen. Ich hatte viel Spaß, ich habe viel gelernt. Dir ging es sicher ähnlich, Theresa. Mhm. Jetzt ist die Zeit für den Abschied gekommen, wobei das kein richtiger Abschied ist. Das stimmt zwar, Kempferts Klimapodcast wird es in der bisherigen Form nicht mehr geben, aber wir planen einen neuen Podcast. Theresa, ja, vielleicht kannst du mal kurz zusammenfassen, worum es geht.
Genau, also es wird einen neuen Klimapodcast geben. Den Titel verrate ich jetzt mal noch nicht. Das kann eine Überraschung sein. Er könnte aber allen, die sich schon jetzt viel mit Klimawandel beschäftigen, ein bisschen bekannt vorkommen. Das wird sich dann noch zeigen. Und diesen neuen Podcast, den werden wir also vom Mitteldeutschen Rundfunk zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk produzieren. Es wird also ein gemeinsames Projekt von 2 ARD-Anstalten. Und wir planen in diesem Klimapodcast zum Beispiel auch Reportagen von unseren Korrespondentinnen und Korrespondenten aus Deutschland natürlich. Aber wir greifen auch auf das weltweite ARD-Netzwerk zurück und schauen immer wieder auch in andere Länder, was die in Sachen Klimawandel so machen. Und diese Ergebnisse dieser Reportagen, die besprechen wir dann ausführlich mit Expertinnen und Experten und gucken, was wir daraus lernen können und wie man das einordnen muss. Und Stichwort Expertin, Frau Kempfert, Sie bleiben uns ja erhalten als Expertin. Das freut uns sehr. Denn in unseren MDR-Folgen, die also wir hier bei MDR aktuell produzieren, sprechen wir ja dann immer mit Ihnen über diese Themen und Sie ordnen das ein. Und zum Start können wir sagen, wir sind sehr optimistisch, dass wir noch in diesem Herbst auf jeden Fall die erste Folge von diesem neuen Podcast veröffentlichen können.
Genau, wann wir die erste Folge veröffentlichen und was ihr über den neuen Podcast noch wissen müsst, das sagen wir euch auf jeden Fall rechtzeitig. Über diesen Kanal hier werden wir euch auf jeden Fall rechtzeitig informieren. Damit sind wir am Ende und ich würde sagen, Frau Kempfert, das Schlusswort überlassen wir Ihnen, wenn Sie mögen.
Ja, sehr gerne, obwohl ich zugeben muss, ich bin überhaupt gar kein Abschiedsmensch, das fällt mir dann immer auch so schwer, aber ich freue mich ja, dass es so ein bisschen weitergeht. Das neue Projekt klingt ja auch sehr gut, aber liebe Frau Brenner, lieber Herr Schödel, liebe Hörerinnen und Hörer, ich denke auch jetzt nach fast 4 Jahren Kempferts Klimapodcast beim MDR ist ja so ein bisschen so eine Zeit gekommen, wo man Abschied nehmen sollte. Ich habe mich wirklich riesig gefreut über das tolle Projekt. Mir hat das ganz viel Spaß gemacht. Es gab ja auch ganz viele Rückmeldungen, Anregungen, große Resonanz auch von vielen Hörerinnen und Hörern, auch die viele Hörermeldungen oder Fragen, die wir auch hatten. Ich sagte ja mal zu Anfang, ich habe alle schon mal gehört, aber das musste ich dann schnell revidieren. Unzählige Mails, viele Hinweise haben mich erreicht. Das war für mich auch wirklich eine enorme Bereicherung. Herzlichen Dank auch für das Interesse, für die Treue, für die vielen inspirierenden Impulse, die es da auch gab. Also da bin ich wirklich ganz, ganz begeistert und jetzt auch als ja raus kam, dass dieses Projekt zumindest so in diesem Format ja nicht weitergeht, haben mich ganz, ganz viele positive Nachrichten erreicht, auch Menschen, die ganz traurig waren und gesagt haben, dass sie doch da immer auch eine gewisse Routine haben und da immer Kempferts Klimapodcast gehört haben. Ich selber freue mich, dass ich Teil auch dieses neuen Projekts bin, obwohl das ja ganz anders sein wird, aber an dieser Stelle will ich sagen, ganz, ganz herzlichen Dank Ihnen beiden. Es war ein tolles Projekt, tolle Host, hat ganz viel Spaß gemacht und ich muss jetzt aufhören, weil ich werde ganz wehmütig.
Okay, bei uns geht es ja auch so. Also zumindest mir, Theresa.
Ja, doch, absolut. Ja. Das war eine gute Zeit, ja.
Also ganz lieben Dank an Sie, Frau Kempfert, an alle Hörerinnen und Hörer. Und also ich kann nur sagen, wir hatten eine fantastische Zeit.
Mhm. Vielen Dank.
Danke auch.
MDR aktuell. Kempferts Klimapodcast.